Moin, meinte, was geht ab, Freunde? Damit herzlich willkommen zu Fernschuss Podcast Episode Nummer 12. Wir haben uns natürlich heute wieder eine Menge vor. Wir werden so ein bisschen ein paar Bundesliga-Mannschaften beleuchten, die aktuell vielleicht ein bisschen schwierigeren Stand haben. Könnt ihr weiterhin auf Gladbach setzen, könnt ihr auf Köln setzen, könnt ihr auf Bremen setzen und so weiter. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit. Let's go! Das ist der Fernschuss-Podcast.
Jetzt Daniel Mahlen. Mahlen, den setzt er rein. 1-0.
Jeden Mittwoch um 18 Uhr.
Musiala, gerade eingewechselt. Musiala!
Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi. Was geht? Damit herzlich willkommen zu Fernschuss-Podcast Episode Nummer 12. 11. Vergesst jedes Mal wieder. Ich bin der beste Intro-Meister. Ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Jakob, Paul, was geht?
Was geht?
Comeback.
Ich wollte gerade sagen, Paul letzte Woche ja abhanden gewesen aufgrund seiner Arbeit. Ist immer noch nicht ganz fit. Ihn hat es leider hier wieder mit Covid erwischt, aber wir hoffen, dass er den Podcast gut durchstehen kann. Jakob auch etwas angeschlagen. Das heißt, ich werde heute. Eigentlich bin ich immer die Redegewalt, weil ich alle Menschen komplett zulabere, egal. Wir starten rein mit meiner Einstiegsfrage. Ich habe mir Folgendes überlebt. Ich werde euch jetzt 5 Spieler nacheinander nennen und ihr müsst mir sagen, wie ihr die innerhalb der Bundesliga verleihen würdet, dass es für Spieler, Verein und abgebende Verein am meisten Sinn macht. Wir starten rein mit dem ersten Spieler und das ist Youssoufa Moukoko. Was macht man mit dem? Ihr müsst euch einigen. Ihr müsst gemeinsam einen Konsens finden.
Ihr müsst uns einigen, ach du Scheiße. Nee. Das ist das größte Problem.
Krieg da hin.
Warte, muss erstmal Moukoko.
Also, boah, das ist schwer. Also ist jetzt, dass die Teams, wie sie sind auch in dem Szenario so, oder?
Ja,
also,
wir sind quasi Punkt jetzt in der Bundesliga und ihr müsst sagen, was sollte Dortmund mit Youssoufa Moukoko machen? Also ihr müsst den eh verleihen, ich bin ja Geschäftsmanager im Verein hier.
Ich habe ja Frankfurt, oder Paul?
Habe ich auch drüber nachgedacht.
Geil, aber, ja.
Olomouc an Ersatz, glaube ich, sehr... Könnte der ganz gut funktionieren. Und ich glaube, war auch gut.
Ich weiß halt nicht, ob man mit Marmoush und Gangkamp nicht schon 2 ähnliche Spieler dann hat, wie ein Moukoko. Weißt
ja,
du?
Aber ein Moukoko ist schon nochmal besser als ein Gangkamp.
Ja. Ja, aber Frankfurt finde ich gut.
Sehr geil. Also Moukoko geht nach Frankfurt. Wo geht denn Rhein Gravenberg hin?
Boah.
Bei Gravenberg ist aber das Problem, den hat man so wenig spielen sehen bis jetzt. Bei dem weiß ich mittlerweile gar nicht mehr, ob der überhaupt noch was kann oder.
Oder doch, der ist krank. Der ist
so ein Baller eigentlich, Mann. Krank. Der ist so gewastet bei Bayern. Also,
hätte
sorry.
Bock auf den bei Stuttgart. Aber. Da würde er wenigstens immer spielen.
Also, mein Take ist, wenn es unrealistisch sein darf, Leipzig, Alter. Holy moly. Dieser Sechserposition neben Schlager, Alter, wird der rasieren, Hilfe.
Ah, das ist so offensiv dafür.
Ja, nee, das wird schon passen, aber Bayern wird den obviously nicht nach Leipzig verleihen.
Was ist denn mit Union Berlin auf der Leiduni-Position?
Ah, da haben die ja nur so 27 andere.
Ja, ja, ich glaube, das würde Bayern auch nicht machen. Union, wenn dann, ja, keine Ahnung, zu Gladbach kann der auch nicht gehen.
Alter, Freiburg neben Chico Höfler, alle Probleme gelöst. Das wäre krank.
Ja, das ist schwer. Fühl ich auch nicht so irgendwie, ich weiß nicht. Da muss irgend so eine coolen Mannschaft.
Jakob will seinen Spieler nicht abgeben.
Nee, aber irgendwas, was so auf junge Spieler setzt, ist keine Ahnung.
Ja, komm, das dauert mir jetzt zu lange. Sag was, aufwart, los.
Ja, lass Stuttgart nehmen, Paul.
Ja, dann nehmen wir. Ja, wir müssen uns ja einigen. Das war ja die.
Junge. Dann haben wir. Wer ist der Kollege nochmal? Pepi 2.0 Situation, dann postet Stuttgart auch Bilder, wie Rhein Gravenberg am Frühstücken ist. Naja, ja. Dann machen wir das kurz. Ein Spieler habe ich noch für euch und das ist Adam Lozic. Wo geht der hin?
Ach du Scheiße.
Boah, ist auch schwer. Wo tut man den hin? Lozic ist auf jeden Fall auch stark. Ein guter Stürmer.
Bei Köln vielleicht? Besonders, weil Selke sich auch ständig verletzt.
Da wird er richtig slammen. Ja.
Ja. Ist halt dann kein Zielspieler so, oder? Ich weiß nicht, wie kopfverstärkt der ist.
Ja, nicht so richtig, aber.
Ich meine, Köln schlägt jedes Spiel 30 Flanken. Ich weiß nicht, aber Baumgart muss halt das System dann umstellen.
Ja, stimmt. Aber da sehe ich zumindest Stürmerbedarf.
Spielt bei Hoffenheim Bebu neben Weghorst gerade, ja, gell?
Ja.
Ja, für Bebu oder so wäre das glaube ich auch sick. Cool. Neben Weghorst.
Safe. Wäre auch krank.
Ja, wird Hoffenheim zwar gerade auch nicht mehr retten, aber.
Also Adam Loschek nach Hoffenheim.
Ja, das hätte gerade wäre ich auch geil gewesen, habe ich nicht dran gedacht, Hoffenheim.
Sehr gut. Dann ist er der Komplementärstürmer zum Wout. Sehr geil.
Wout.
Welt.
Jacob, man. Yeah. Heute sind die zwei hier sind heute unmotiviert, ich merk's schon.
Was? Bist du ready oder was?
Ja, los, ich bin richtig heiß. Dachte, wo geht die Überleitung? Nee, ihr braucht mir viel zu lange. Wir machen jetzt weiter mit Insta-Fragen.
Perfekt. Okay, dann die erste Insta-Frage von Fabster89. Wird Adeyemi Tobis Malen von vorletzter Saison? Dann muss Paul anfangen.
Tobis Malen von vorletzter Saison heißt, er wird richtig kacke.
Ja, und aber, Tobi liebt ihn.
Ja, weiß nicht, ich kann meine Meinung zu Adeyemi ja mal sagen. Und ich finde den zumindest von den offensivsten am schwierigsten von Dortmund, weil ich auch wegen der Verletzung auch aus der letzten Saison ein bisschen Schiss habe und weil er jetzt auch wieder kurz raus war. Wäre mir ein bisschen wild für das Geld, was er momentan kostet, aber da er ja gerade fit ist, würde ich das momentan noch mitgehen. Aber ob der. Also er hat gutes Potenzial, der Malen zu werden, finde ich zumindest.
Ja, keine Ahnung, ich bin bei Adeyemi sehr kurz vorm Absprung. Ich habe mir jetzt heute Nacht Maxi Arnold für Marktwert mitgenommen und bin ernsthaft im Überlegen, Maxi Arnold zu halten, um mir dann noch irgendwie einen 10-Millionen-Spieler zu holen. Das hängt ganz und voll und ganz davon ab, ob Adeyemi morgen in der Startelf steht oder übermorgen am Freitag gegen Heidenheim. Wenn der startet, behalte ich ihn und riskiere ihn. Ich werde mir aber trotzdem heute im Verlauf des Tages noch ein Angebot reinholen und wenn er gegen Heidenheim nicht performt, werde ich den 100% Freitagnacht abgeben, auch wenn er in der Startelf gestanden hat. Da habe ich keinen Bock auf die Kopfschmerzen. Also der braucht für mich eine absolute Banger-Performance gegen Heidenheim. Wäre ein bisschen ärgerlich, weil ich dann jetzt nicht mit Arnold einen direkten Ersatz hätte. Aber grundsätzlich hat er mich bisher auch noch nicht wirklich überzeugt. Ich glaube trotzdem, dass er auf seine Einsatzzeiten kommen wird. Das Ding ist halt bei mir nur, dass ich mir halt auch denke, ja, Felix Metscher hat auch Bock zu spielen, Sabitzer hat auch Bock zu spielen. Und wenn man eben diese Mittelfeldqualität hat, dann zieht man auch gerne mal einen Brand auf den Flügel. Deswegen sehe ich ihn da auch nicht so unangefochten. Plus, wenn jetzt ein Rainer endlich mal schafft, fit zu sein, bei No Gittens ist wieder zurück. Auch immer frühe Auswechslung. Deswegen, ich bin da auch gar nicht so positiv, wie man vielleicht denken mag. Dementsprechend, ja. Ich glaube nicht, dass Adeyemi ein absoluter Banger in Kickbase ist, aber kann schon ziemlich geil sein. Viel Potenzial, aber auch viel negatives Potenzial.
Ja, der hat doch schon fast dreimal so viele Punkte wie Arnold bis jetzt gemacht.
ich wollte gerade sagen, da habe ich mal wirklich die zwei absoluten Banger-Spieler preis-leistungsmäßig gerade rausgesucht.
Ja, absolut.
Arnold irgendwie mit 7 und Adeyemi mit 23 Punkten, das ist schon sick.
Ja, Arnold ist auch ein Kopfschmerzspieler momentan, glaube ich.
Ich bin bei Arnold, bin ich voll clear. Ich bin mir ganz sicher, dass der ab dem Spieltag konstant Schade spielt. Dann ist halt nur die Frage, macht er dann auch die Punkte, die man erwartet? Weiß ja nicht mit Lovro Meier, weil die halt schon sich viel im Ballbesitz auch klauen werden. Deswegen ist da. Gibt noch ein paar Gedanken, die ich mir da machen muss, sagen wir es so.
Ja, gut, dass du dir Gedanken machen musst.
Danke, sehr nett.
Kuss.
Dann haben noch eine Frage von Christoph-1. Mit welchem Bundesligaspieler würdet ihr gern mal einen trinken gehen? Bei dir, Tobi, natürlich Eistee.
Oh, einen guten Eistee.
Ja.
Wie mich einen trinken gehen würde.
Ja, du darfst das Alkoholisches trinken, Paul.
Ja, würde ich auch. Ich würde wahrscheinlich, also natürlich würde ich mit Bremer was eintrinken gehen, ist ja logisch. Und dann wahrscheinlich würde ich mit Bittencourt eintrinken gehen. Ich glaube, das wäre am lustigsten.
Habe ich mir schon fast gedacht, dass du das sagst.
Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe irgendwie gar keinen Bock, mit irgendjemandem was trinken zu gehen.
Einfach Nein sagen.
Ich nehme Donny Malen, gehe in die Bar rein, lass meine Holzkarte unterschreiben und gehe wieder raus.
Sehr gut, Tobi, kein Bock heute?
Ich bin motiviert. So ist es.
Abgehoben. Dann noch eine abschließende Frage, aber dann nur ganz kurz, also nicht ausufernd, von Gary_FI. Dortmund mit wackeligen Start überhaupt ein Kandidat für die CL-Plätze?
Also erstmal nicht ausufern ist schwierig, wenn du das an mich und Paul stellst.
Ja, deswegen sage ich es ja extra.
Also ganz ehrlich, also CL-Plätze, No-Brainer, also gar keine Chance, dass Dortmund nicht nächstes Jahr Champions League spielt. Die werden auch noch kommen, da mache ich mir gar keinen Stress. Sobald die Offensive mal so ein bisschen klickt, ist die Mannschaft viel zu gut. Aber Stand jetzt sehen zum Beispiel Bayern und vor allem Bayer Leverkusen so dermaßen viel stabiler aus als der BVB. Also wenn wir jetzt so Überreaction machen von den ersten zwei Spieltagen, dann werden Bayern und Dortmund, werden Bayer und Bayern um die Meisterschaft spielen. Und dann ist es für mich ein offenes Rennen um Plätze 3 und 4, die aber letzten Endes trotzdem von 2 von 3 Leipzig, Union und BVB belegt werden. Weil bei allen anderen Mannschaften sehe ich es auch aktuell noch nicht. Union ist sehr stabil, aber am Ende wird der BVB auf jeden Fall mindestens Platz 4 finishen. Platz 3 sehe ich sie aktuell, Leipzig auf der 4, Union auf der 5. Aber also Champions League-Plätze zu 100%.
Ja, ich weiß nicht, was ich da noch hinzufügen soll. Also klingt alles relativ logisch, aber ich meine, wir haben 2 Spieltage rum. Letztes Jahr sah das nach 2 Spieltagen sich auch noch ganz anders aus, als es am Ende der Saison dann war. Deswegen, da kann sich über die Saison noch so viel tun. Und wenn Dortmund jetzt mal ein bisschen in Schwung kommt, dann ja, sieht unter anderem Heidenheim am nächsten Wochenende auch schon mal sehr alt aus.
Die haben ja auch noch gar nicht diese erste Elf gefunden. Also ich meine, ein Matcher war jetzt die ganze Zeit nicht so richtig fit. Ein Sabitzer wirkt irgendwie ein bisschen demotiviert, aber der muss auch noch in die neue Rolle reinkommen. Adeyemi war bisher noch nicht fit. Wenn die Mannschaft endlich mal so richtig, richtig fit ist und man auch mit Süd und Schlotterbeck spielt, dann hat man da absolut no chance, dass das nicht in die Champions-League-Region geht. Macht mit Kobel so ein Monster-Torhüter. Also allein, da gibt es so viele Punkte, die man rausholen kann. Alea ist auch noch gar nicht drin. Aber der wird auch noch nicht so richtig gesucht. Also da würde ich mir gar keinen Stress machen.
Die kommen noch.
Ja, BVB-Spieler sind auch weiterhin extrem relevant für Kickbase.
Wie seht ihr Can?
Boah. Wäre mir tatsächlich genau den Marktwert, den er aktuell wert ist, wert. Mehr würde ich aber nicht bezahlen.
Ja, also ich hatte, Jakob, ich hatte gestern mit dir noch geschrieben, deswegen. Ja, ich finde den auch, der hat in der letzten Rückrunde am absoluten Punktelimit gespielt,
ja.
was Kickbase so hergibt. Und in der Situation stand jetzt, ist der auch ziemlich genau den Marktwert, wie du auch sagst, wert. Aber mehr ist der wirklich, mehr Punkte werden da nicht bei ihm rauskommen.
Ja, man muss auch mal gucken, ich habe, bevor er damals abgelaufen ist und Rubin gekauft hat, habe ich mir so ein bisschen die Punkte von ihm angesehen. Und da gibt es wenige Spiele, die richtig überzeugend sind. Außer es ist ein Scorer dabei oder ganz am Ende diese 2-200er, wo Dortmund einfach um die Meisterschaft gespielt hat und den Gegner so dermaßen an die Wand gespielt hat. Der ist kein, also das ist so ein 100, knapper 100-Punkte-Average-Spieler. Und das mit ein bisschen Potenzial nach oben sind mir 25 Millionen wert. Würde ich auch kaufen. Aber auf gar keinen Fall irgendwie stark overpayen. Also zum Beispiel die 35 Millionen, die Ruben bezahlt hat, die wäre mir nicht wert. Auf keinen Fall.
Ja, sehe ich auch so.
Wen hättet ihr lieber, Emre Can oder Adeyemi?
Ja, Can, weil der gesetzt ist wegen. Aber,
was? Ja. Niemals.
Doch. Er ist also, er wäre nicht Kapitän dann nicht, aber dadurch, dass er Kapitän geworden ist, sollte er jedes Spiel machen und das macht er dann schon attraktiver.
Boah. Ist die Adeyemi-Position einfach ein bisschen zu wild. Auch er selbst ist mir viel zu wild. Ich kann ihn überhaupt nicht einschätzen. Der wird safe nicht die ganze Saison spielen. Und dann habe ich lieber Emre Can im Team.
Hätte ich easy swappen können.
Perfekt. Ja, hätte ich schon gemacht. Aber ich finde es auch ein bisschen schwer. Ich finde es auch schwer, dass Can Kapitän geworden ist. Genau. Ich finde, das passt irgendwie nicht so. Weil es auch kein Spieler ist, den man unbedingt braucht oder der so überzeugend war, dass er unbedingt spielen muss, dass man ihn 34 Spiele spielen lässt. Und letztlich, dadurch, dass er Kapitän ist, hat er fast so eine, keine Ahnung, so eine Startelf-Garantie. Und Dortmund verbaut sich damit ein bisschen was. Ich weiß auch nicht. Ich finde, Can auch bei seinem Spielaufbau und so, vor allem gegen schwächere Gegner, wenn man nicht so die Robustheit im Mittelfeld braucht, irgendwie nimmt es da einen Platz manchmal weg. Und das ist ein bisschen blöd, wenn man da nicht so gut reagieren kann, weil er eben Kapitän erst geworden ist.
Weiß nicht, das Thema kam jetzt auch schon öfter auf, dass man sich da eventuell was verbaut. Ich sehe das gar nicht so richtig kritisch. Ich finde, man müsste eher andere Wege finden, den Spielaufbau ohne einen Emre Can zu gestalten. Das heißt für mich Sabitzer raus, ein Matcher rein, Brandt und ein Matcher Doppelacht. Dann kann man über die den Spielaufbau machen, Can als Anker spielen. Ich finde den gar nicht so kritisch, wie der gemacht wird. Ich verstehe auch schon, was der halt, also im Spielaufbau bringt er dir eigentlich gar nichts. So klar, der kann auch mal einen guten Ball spielen, aber grundsätzlich ist das halt absolut kein progressiver Spieler, aber wenn du den einfach so als kleinen Anker hinten dran hast und dann einen Matcher und einen Brand vorne dran spielst, die sich extrem schlau und gut bewegen. Für mich ist tatsächlich eher Stand jetzt Sabitzer das Problem. Ich finde den auch bisher noch nicht wirklich überzeugend.
Ja, Can ist für mich am Ende einfach der Dortmund lange gefehlt hat, der ein bisschen defensive Stabilität ausstrahlt, der einfach auch mal hinten bleibt und nicht wie Dortmund ja üblich, dass plötzlich alle irgendwie ein Tor schießen wollen. Und ja, deswegen Zumindest in das Team passt er perfekt rein, deswegen wird er auch nie rausgehen.
Jo. Das sehe ich ganz genauso. Sehr cool. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber in unser Thema der Woche. Und wir haben ja schon mal vorher angekündigt, wir wollen immer ganz gerne am Anfang so einen größeren Themenblock haben. Das kann Spieler sein, das können Mannschaften sein, über die wir reden wollen. Geht aber immer darum, dass wir in irgendeiner Art und Weise ein allgemeines Fußballthema der Bundesliga beleuchten. Und natürlich auch immer mit Kickbase-Bezug. Klar, da werdet ihr nicht drum herum kommen, aber hauptsächlich geht es hier erstmal um Fußball. Und wir haben uns heute 4 Mannschaften rausgesucht, über die wir gerne reden wollen. Und quasi das überschriebene Thema ist Dark Horse oder hoffnungslos. Wir wollen über Borussia Mönchengladbach, Bremen, Köln und Augsburg reden. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Paul, deinem Lieblingsverein, Werder Bremen. Was ist denn da los aktuell? Was läuft schief? Was könnte sich noch ändern? Ne, schilder einfach mal so ein bisschen deine Gedanken. Und Jakob und Paul, perfekt. Wahrscheinlich bin ich Paul. Jakob und ich steigen dann irgendwann ein, wenn es für uns passt. Hau mal raus. Was ist mit Bremen los aktuell?
Ja, jetzt hast du mich so schön angekündigt, dann muss ich meinen ersten Punkt mit ihr fangt an ignorieren. Nein, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht und ja, weiß ich nicht. Es ist schwierig zu sagen, wie die Saison jetzt laufen wird oder wie Bremen reinkommt, weil du hast halt dieses erste Spiel gegen Bayern, was jede Mannschaft der Bundesliga schon mal mit 4-0 und höher verloren hat. Deswegen ist das nicht groß schwer zu bewerten. Ich fand die Ansätze eigentlich auch in Ordnung, selbst gegen so einen starken Gegner. Dann jetzt gegen Freiburg ein absolut ausgeglichenes Spiel, dann am Ende natürlich noch komplett verkackt mit dem Last-Minute-Treffer von Philipp. Sieht am Ende auch wieder schlechter aus, als es ist, weil ich habe mir vorhin noch die Highlights angeschaut und Bremen hatte vernünftige Chancen. Wir haben oft nicht aufs Tor geschossen, aber dann in perfekter Situation noch irgendwie dumm quergelegt oder so. Also haben sich eigentlich auch Chancen erspielt, die einfach nicht genutzt haben. Deswegen sehe ich da eigentlich nicht besonders schwarz. Und ja, am Ende fehlt dann einfach nur ein bisschen so die Effizienz. Also ja, und das große Problem sind halt diese Riesenfehler in der Defensive ständig. Also das war halt letzte Saison schon so, dass gute oder vernünftige Leistungen immer überschattet werden von irgendeinem der Innenverteidiger, die wieder am Ball vorbeitreten oder dem Gegner den Ball in den Fuß schieben, wie auch bei dem ersten Sané-Treffer von Bayern. Also ist halt echt anstrengend, das immer mit anzuschauen, weil die eigentlich einen guten Job machen und sich dann durch so 2-3 Aktionen das oft verkacken, wie man auch in der Konferenz gesehen hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Salah-Chance noch im Kopf habt, wo Stark den Ball wieder vertändelt und dann, ich glaube, erst Salah abschließt, dann Grifo noch Pavlenka auf der Linie quasi das Ding noch an den Kopf schießt. Ja, aber also ich weiß nicht, wie ihr das am Ende wieder bewertet. Ich meine, wir sind hier ja am Ende auch bei Werder Bremen. Aber ich habe trotzdem geschrieben, Tendenz Dark Horse und habe noch ein Herz dahinter gemalt.
Dark Heart. Bevor wir jetzt da reingehen, kannst du ich habe das Bremen-Spiel gegen Bayern über 90 Minuten gesehen, das Bremen-Spiel gegen Freiburg obviously nur in der Konferenz. Schilder mir mal so ein bisschen den offensiven Ansatz von Werder Bremen. Also wie ist die generelle Struktur, wie sollen Tore erzielt werden? So, wie ist so das Konzept? Weil das kann ich gar nicht greifen.
Ja, das Konzept ist eigentlich relativ ähnlich zur letzten Saison, dass es halt alles komplett über Dücksch und Füllkrug läuft. Beziehungsweise, dass sich halt besonders ein Stay immer mit einspielt, noch in dieses Zusammenspiel vorne. Und dass es dann meist halt über ja, relativ schnörkelloses Direktpassspiel nach vorne geht. Wer jetzt eben auch noch ein bisschen gefehlt hat, weil er auch Teile der Vorbereitung verpasst hat, war halt Weiser, der auch gegen Bayern musste er, glaube ich, nach 60 Minuten raus. Ich glaube, gegen Freiburg wurde er auch ausgewechselt, was auch nicht normal war, weil er eigentlich immer durchgespielt hat. Dem fehlt auch noch so ein bisschen der Flow und dann eben auch die starke rechte Seite, die ja sonst letzte Saison auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich glaube, wenn der noch mal ein bisschen besser in Flow kommt und auch wenn die zweite Achterposition irgendwann dann auch mit einem Cater noch mal richtig stark besetzt ist, dann kann man auch von deutlich mehr noch ausgehen. Und ich finde es auch jetzt wirklich nicht schlecht bis jetzt. Also ich finde es in Ordnung. Ich meine, Bremen ist gerade 18. Aber ich meine, das Auftaktprogramm war auch echt das Schwierigste von allen eigentlich.
Ja, nee, auf jeden Fall. Zu Weiser gebe ich dir voll recht. Ich finde, man merkt einfach, dass der die Vorbereitung nicht so richtig mitmachen konnte Und für alle, die mal selber Fußball gespielt haben oder immer noch spielen, die wissen ganz genau, so eine Vorbereitung, das ist einfach extrem geil als so Grundbaustein für eine Match-Fitness. Deswegen, das merkt man auch noch auf jeden Fall. Ich sehe halt so manche Punkte echt noch sehr kritisch. Ich finde zum Beispiel Lünen, der hat mir gegen Bayern saugut gefallen. Hat zwar in Kickbase keine Relevanz wahrscheinlich und mal schauen, wie das in den nächsten Spielen ist, aber der hat mir sehr gut gefallen. Der schließt halt eine riesige Baustelle.
Ja, mir auch.
Für mich ist halt, ich weiß nicht, also diese, weswegen ich dieses Offensivkonzept angesprochen habe, du könntest gefühlt legit auch Jakob und dich auf den beiden Achterpositionen aufstellen, weil die haben eh keine Relevanz, außer ab und zu mal irgendwie einen Abklatscherball aufs Tor zu bringen. Also das ist so mein, jetzt total übertrieben gesagter Eindruck, dass halt ein Schmied und ein Stay oder wer auch immer der jetzt spielt, dass die keine wirkliche Relevanz fürs Spiel haben. Am Ende hast du immer so eine Art Kreisspiel von den Innenverteidigern, Wingbacks und wie du natürlich sagst, Lücke und Duxch. Aber da fehlt es mir einfach so ein bisschen. Und ich wüsste auch nicht so richtig, wie ich das ändern soll. Klar, Naby Keita würde da brutal gut tun, wenn der irgendwann mal wieder zurückkommt. Aber er ist halt nicht da. Und ich weiß halt einfach nicht, wie du das lösen kannst. Du hast halt gefühlt gar keine Mittelfeldpräsenz. Auch nicht diese, klar, mit dem Lühen hast du die Physis wenigstens noch dabei. Aber mir fehlt da komplett die Möglichkeit, auch mal einen Ball irgendwie gut durch die Mitte aufzubauen.
Ja, ich weiß, was du meinst, besonders weil als Cater der Transfer durchgegangen ist, habe ich auch gesagt, das ist eigentlich genau das, was in der Zentrale gefehlt hat. Einfach ein Spielstarker und Schmied und Stay sind halt einfach keine, die das Spiel an sich reißen und die größten Chancen kreieren. Ich finde, Stay ist ein super intelligenter Spieler, besonders in dem Kurzpassspiel vorne ist der echt richtig stark unterwegs, aber neben ihm müsste halt eigentlich einer stehen, der große Übersicht hat, wie eben ein Cater halt. Aber das sind halt Schmied und Bittencourt auch nicht, weil die auch eher für ja, diese kurzen, kleinen Situationen stehen und man die eigentlich auf dem Platz gar nicht so oft sieht. Ne?
Wir gehen full circle, Paul. Stöger zu Bremen, Abfahrt.
Ja, ich sag's ja immer wieder. Aber
zu spät.
Was soll ich sagen? Was sagt ihr denn? Hoffnungslos
oder ja, komm, ich habe jetzt schon viel gebabbelt, fang du mal an.
Mit hoffnungslos oder noch was?
Du kannst auch direkt sagen, hoffnungslos.
Sag auch was dazu.
Sorry. Ja, also einmal Lünen finde ich auch einen sehr, sehr coolen, spannenden Spieler. Ich verstehe nicht so ganz, warum Ole Werner da groß spielen hat lassen, auch wenn er einen erfahrenen gegen Freiburg haben wollte, der die Freiburger schon kannte und weiß, wie man dagegen spielt. Also ich finde, Lünen ist so ein starker Spieler und so ein wichtiger Spieler, den der Bremen einfach noch gefehlt hat. Und wenn man jetzt schon hat, dann würde ich ihn auch spielen lassen, zumindest 60 Minuten am Anfang, dass er reinkommt, weil wenn man gegen Freiburg ihn jetzt nicht spielen lässt und damit Groß nochmal hier seine Erfahrung ausspielen kann, dann fehlt ihm Wiederspielpraxis und so wird er auch nicht besser oder gewöhnt sich auch nicht besser an die Abläufe. Deswegen, also ich hoffe einfach, dass Lünen jetzt die ganze Zeit spielt und sich langsam in die Mannschaft mit einfügt, weil der auf jeden Fall wichtig ist, weil wie ihr schon gesagt habt, im Mittelfeld, da fehlt auf jeden Fall was. Dann auch mit Weiser, ich glaube, Jung ist die größte Baustelle, das wurde auch schon oft erwähnt, dass also Weiser ist sehr gut über rechts, da läuft auch alles, was aber auch gleichzeitig wieder schlecht ist, weil die Gegner mittlerweile wissen, dass alles über Weiser läuft, die eigentlich nur die linke Seite ordentlich zumachen müssen, dann ist die Gefahr fast schon erstickt, dann kann Bremen nicht mehr so viel machen und die Abhängigkeit von Duxch und Füllkrug ist natürlich auch ein bisschen ein Problem, weil wenn sie wie jetzt nicht so eine kranke Phase haben und alles selber kreieren und Tore schießen ohne Ende, dann ist halt keiner da, der sonst macht. Also die haben nur die zwei vorne, die das machen und das ist auch ein bisschen blöd, wenn man dann keinen hat, der so ein kleines Form, ja, es ist jetzt kein Formtief, waren jetzt erst zwei Spiele, aber trotzdem, die halt auch mal ein Tor machen oder mal einen guten Ball spielen auf die zwei.
Ja, das ist ja, genau das Problem, weil ich auch den Achterpositionen ansprechen wollte, dass die meisten Chancen, wenn sie kreiert werden, darüber kreiert werden, dass halt ein Weiser invers einschiebt. Der kommt halt einfach nichts. Also klar, Stay, sehr spielintelligenter Spieler, da gebe ich auch recht, Paul. Aber da fehlt mir trotzdem noch was. Der reißt dann auch für mich zu wenig an sich. Ist halt eher der Spieler, der um einen anderen Spieler sehr gut agiert. Also der andere Spieler macht das Spiel und er bewegt sich sehr gut, das kann er. Aber wenn du jedes Mal einen Weiser einschieben lassen musst und ich weiß nicht, da fehlt mir einfach noch wirklich extrem viel. Hoffnungslos wäre halt sauhart. Glaube ich jetzt ehrlicherweise auch nicht. Und wie du auch gesagt hast, gegen Freiburg hat man ja kein schlechtes Spiel gemacht. Man hat auswärts in Freiburg gespielt und gegen Bayern kannst du immer unter die Räder kommen. Ich sehe halt noch sehr große Baustellen bei Bremen. Ich meine, ich habe es ja auch nicht ohne Grund am Anfang der Saison mit Jakob zusammen als Enttäuschung der Saison reingetippt. Hoffnungslos wäre fast schon Abstieg, das sehe ich nicht, aber es ist für mich auch kein auf gar keinen Fall ein Dark Horse. Dark Horse wäre ja eine Mannschaft, die jetzt total aufblüht und das komplett ändert, und das sehe ich nicht. Also Bremen wird für mich wahrscheinlich sogar ziemlich sicher um den Abstiegsbereich mitspielen. Ich sehe die jetzt auf gar keinen Fall irgendwie 17, 18, aber wenn es ganz scheiße läuft, kann es sogar Richtung Relegation gehen. Glaube ich jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich sage ja nur, wenn es wirklich schlecht läuft. Ja, also schwierig, schwierig.
Ja. Für mich auch nicht hoffnungslos. Da sind einfach trotzdem noch zu viel Qualität, allein schon wegen Cater und Lünen jetzt. Und wenn Duxch und Füllkrug bleiben, dann kann man das eigentlich nicht hoffnungslos bezeichnen, weil es momentan ja schon nicht ganz so gut läuft, die Gegner stark waren, deswegen wird es auch mal wieder ein bisschen besser laufen. Aber Dark Horse auch nicht, also ähnlich wie Tobi.
Ich möchte aber trotzdem noch sagen, dass allein jetzt durch die Platzierung und durch die beiden Niederlagen zumindest die ganzen Marktwerte vernünftig gesunken sind. Und ich weiß nicht, die Innenverteidigung war jetzt auch nicht so kacke, dass die meisten kosten nur so 4 bis 7 Millionen ungefähr. Also die kann man sich auf jeden Fall noch reinstellen, weil viel schlechter wird es nicht. Als nächstes kommt jetzt Mainz nach Bremen und danach ist Auswärtsspiel gegen Heidenheim. Also da sind definitiv Punkte drin und die erwarte ich dann auch, wenn man eine vernünftige Saison spielen wird. Und wen ich auf jeden Fall auf dem Zettel habe, ist momentan halt Weiser für mittlerweile nur noch 13 Millionen, weil den finde ich auf jeden Fall sehr interessant für den Marktwert.
Wäre mir, glaube ich, auch nicht ganz wert, aber ich weiß, wo du herkommst. Ne? Wenn der auch nur minimal das abspult, was er letztes Jahr oft gezeigt hat, dann ist es eigentlich ein Stil für den Preis. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also Lückenfüllerpotenzial sehe ich auch bei Bremen. Ich würde aber tatsächlich außer Weiser vom kompletten Mittelfeld wegbleiben. Vielleicht, wie du sagst, so einen Bremer Innenverteidiger als Lückenfüller kann man sich reinnehmen. Gibt für mich einfach wenig in dem Team, was ich aktuell für Kickbase attraktiv sehe. Aber ey, wir haben 2 Spieltage gespielt, lass die mal gegen Mainz ein gutes Spiel machen. Dann, wie du sagst, gegen Heidenheim. Schwierig auch. Heidenheim hat auch ein super Spiel gemacht gegen Hoffenheim, aber da ist auf jeden Fall was drin.
Ja, ich bin gespannt. Es ist so schlimm einfach an Kickbase, wenn wir hier nächste Woche sitzen und Bremen hat 3-0 gegen Mainz gewonnen. Ist alles, dann sagen wir wieder, kauft euch alle, die sind die geilsten. Es ist so verrückt.
Ja, safe. Okay, ja, dann würde ich sagen, lassen wir mal Bremen hinter uns. Finales Fazit gibt es nicht so richtig. Wir haben so einen kleinen Mix aus Dark Horse von Paul und so ein Mittelding von mir und Jakob. Wir gehen mal weiter zu, ey, ich merke gerade, das ist einfach Pauls Episode. Wir gehen mal weiter zu seinem Zweitlieblingsverein, der 1. FC Köln. Das ist unsere zweite Mannschaft heute hier auf dem Zettel. Ja, ich fange mal gerne an. Köln hat einen sehr durchwachsenen Start gehabt. Ich fand das erste Spiel gegen Borussia Dortmund sehr stark. Da dachte ich direkt so, ui, das kann was werden. Jetzt im zweiten Spiel gegen Wolfsburg war das gerade offensiv halt wirklich desolat. Also du hast gemerkt, spätestens als dann auch Davy Selke ausgewechselt wurde, ging halt offensiv gar nichts mehr. Und ähnlich wie Bremen hat mir so ein bisschen der offensive Ansatz gefehlt. Köln ist immer eine Mannschaft, kommt über Intensität, das wird sich auch nicht verändern, das wird auch definitiv gleich bleiben. Köln kann daheim extrem, extrem stark sein. Und ich sehe weiterhin relativ viel in dieser Mannschaft. Mein großes Problem, da bin ich auch ein bisschen auf eure Ansichten gespannt, ist, ich weiß einfach nicht, wie diese Mannschaft effektiv über einen konstanten Zeitraum Tore machen soll.
Ja. Ich weiß genau, was du meinst, und ich habe es mir ähnlich aufgeschrieben. Ich glaube, man hat sich besonders jetzt auch zu sehr einfach auf Selke eingeschossen, dass man mit dem oder dass man alles irgendwie auf den auslegt, weil so ein Adamian oder die anderen Alternativen vorne, also da wird mir schlecht, wenn ich das sehe. Und ich, keine Ahnung, auch ein Kainz hat mir nicht gut gefallen. Waldschmidt hat jetzt zwar das Tor gemacht, aber auch den fand ich jetzt nicht unglaublich gut. Ja. Ich habe auch, kann ich schon vorwegnehmen, ich habe überall eine Tendenz zumindest hingeschrieben bei den beiden Kategorien, die wir gemacht haben. Und ich habe bei Köln tatsächlich auch Tendenz eher Richtung hoffnungslos gemacht, auch wenn das natürlich krass klingt. Aber ich sehe ähnlich wie du auch nicht, wie besonders viele Tore geschossen werden können.
Finde ich bei Köln finde ich es ein bisschen anders. Ich weiß nicht, mache ich mir irgendwie weniger Sorgen. Ich fand die Spiele ganz solide, vor allem gegen Dortmund haben sie gut gespielt. Letzte Saison hatten sie auch in der Rückrunde keinen richtigen Goalgetter vorne drin, hat trotzdem geklappt. Unter Baumgart sind sie auch schon eingespielt. Ich glaube, da muss einfach nur mal der erste Punkt oder der erste Dreier her gegen schwächere Gegner oder allgemein bessere Matchups, weil das jetzt schon 2 sehr starke Gegner waren mit Dortmund und Wolfsburg, die gerade gut in Form sind und auch unter Kovac ein System spielen, gegen das man schwer ein Tor schießen kann oder allgemein schwer nach vorne spielen kann. Deswegen, ja, Köln sich nicht ganz so hoffnungslos wie Paul jetzt, weiß nicht. Für mich hat sich da nicht viel geändert. Baumgart ist immer noch, hat jetzt noch eine Vorbereitung mehr gehabt, deswegen wenn die da auch wieder in ekligen Ball spielen, viel investieren und dann auch ihre Punkte holen, dass die jetzt dann nicht irgendwie in den Abstieg mitspielen.
Für mich hat sich eine elementare Sache geändert, wurde im Sommer schon totgeschlagen, und das ist Elias Skiri. Er hat letztes Jahr in so dermaßen vielen Spielen dann genau diese Lücke geschlossen, von wegen, man hat keine Ahnung, wie man das offensive Momentum aus dem Mittelfeld in den Angriff tragen soll. Das war halt einfach Elias Skiri. Also nicht nur, wenn er selber Tore gemacht hat, sondern auch, wenn er Läufe gestartet hat, wenn er Räume geöffnet hat. Das fehlt mir aktuell noch komplett. Dejan Lubicic hat mir gegen Dortmund dahingehend sehr gut gefallen, aber der bringt auch einfach ein ganz anderes, sozusagen so ein ganz anderer Spielertyp mit. Der ist halt weniger dieses... Skiri ist ja wirklich, muss man echt sagen, ist mir ein bisschen im Sommer, ist mir ein bisschen auf den Sack gegangen, weil er wirklich gemacht wurde, als wäre das Luka Modric 2.0. Aber Skiri bringt halt so dermaßen viel mit, was ich aktuell in dem Kader überhaupt nicht sehe, dass halt eben genau diese Transition-Phase von Abwehr, Mittelfeld, Sturm, fällt mir sehr schwer. Ein Spieler, der halt für mich immer noch extrem fehlt, ist Linden Meiner. Wenn man mit Carstensen, gelernter Rechtsverteidiger, auf der rechten Flügelposition spielt, dann bringt er das natürlich viel gegen den Ball, und das hat man auch gegen den BVB sehr doll gemerkt. Du hast aber auch im Umkehrschluss hast du auch gegen Wolfsburg gemerkt, dass sie das wenig offensiv bringt. Sagis Adamyan, nee, der ist es für mich einfach nicht. Ich glaube, in der Konfi wurde auch gesagt, dass der in irgendwie 100 Bundesligaspielen 4 Tore oder so gemacht hat, gefühlt. Das ist ein Joke, den kannst du nicht auf die 9 packen, das geht einfach nicht. Also egal, was für einen Spielansatz du wählst, wenn du sagst, ja, wir müssen halt ohne 9er agieren können, das funktioniert nicht. Ich sag nicht, dass Selke der Heiland ist, aber Selke bringt dir halt alles das mit, was Köln machen will. Intensives Pressing, gute Offensivbewegung in der Box und gleichzeitig natürlich auch Torgefahr. Und ich weiß einfach nicht, wie du das genau aktuell füllen kannst. Das fehlt mir echt komplett. Das ist kein Waldschmidt, das ist kein Adamyan. Das ist auch für mich kein Tigges. Tigges ist für mich auch nicht der Spieler für Köln. Köln ist für mich vollkommen abhängig, dass ich das jemals sagen werde, Paul. Da lächelt mich hier hinter mir die
Pappstatue. Ich hab's dir auch schon fast gesagt.
Da lächelt mich die Pappstatue von Davy Selke hinter mir an. Selke ist der Mann für Köln. Die brauchen Davy Selke, um auch nur ein bisschen offensive Struktur zu haben. Ich sehe einfach bei Köln aktuell ganz große Gefahr, dass selbst wenn die sich ein bisschen fangen und so ein bisschen diese offensiven Muster wieder reinbekommen, dass die riesige Probleme haben werden, Tore zu machen. Und beispielsweise sehe ich das zum Beispiel bei Bremen überhaupt nicht. Bei Bremen sehe ich, selbst wenn die scheiße spielen, hast du immer noch Dux und Füllkrug vorne drin, die alleine schon gefühlt ein komplettes Offensivsystem sind. Da brauchst du eigentlich nicht mehr. Die machen das schon alleine.
Ja, das ist echt so.
Das sehe ich bei Köln halt aktuell gar nicht. Deswegen klingt übelst hart, aber Köln ist für mich aktuell ein hoffnungsloser Fall. Vor allem so lange, wie Davy Selke und Linden Meiner nicht da sind. Wenn die wieder da sind, dann sehe ich ein bisschen Strukturen, aber dann sehe ich immer noch große Probleme in den Transitions. Für mich ist Köln aktuell komplett hoffnungslos.
Ja, also komplett Hoffnung brauche ich nicht übertreiben, aber ich habe zumindest auch dieselbe Tendenz. Und was ich auch zu Selke noch dazu sagen will, ich meine, Köln spielt ja auch die ganze Zeit, die kommen ja immer über Flanken und so weiter. Mhm. Und da hast du halt, Selke ist halt ein anderer Typ Stürmer als ein Adamyan, der da vorne drin steht. Und wenn du Leute wie ein Paccarada und ein Kainz im Team hast und ja, eigentlich gar keiner in der Mitte ist, um die Dinge abzunehmen, dann ja, ist vielleicht auch der Kader nicht perfekt zusammengestellt.
Außer natürlich der Türsteher.
Außer natürlich der Türsteher, aber der kann nicht immer vorne stehen.
Wird bald Stürmer und dann
der macht hier
Verteidiger.
Van Beuten, der spielt bald einfach 9.
Übrigens,
was ist Van Beuten?
Oh, das weiß ich nicht.
Jakob, wo ist der Bayern-Fan? Wen hat denn
schon? Ja.
War doch Van Beuten, oder? Geil.
Ja, ich bin mir, also, ja, ich denke schon, aber nicht, kann, wenn es falsch ist, dann nicht ans Kreuz nageln.
Nein, Quatsch, alles gut.
Chabot auch mittlerweile wieder bei 15 Millionen angekommen.
Das ist krass, das ist schon teuer.
Ja, vielleicht passiert ja noch was bei Köln, wenn jetzt Selke wieder verletzt ist, vielleicht holen die da noch irgendeinen Drittligaspieler oder Zweitligaspieler, der vielleicht noch irgendwie loszureißen ist.
Fernschuss Podcast Scouting natürlich ganz klar Adam Logic.
Der ist ja, es. Genau.
Ja,
natürlich wird Leverkusen einfach entspannt ihre erste Einwechseloption offensiv an Köln verleihen, klar.
Der dann auch kopfballstark ist und da vorne.
Bayer braucht momentan nicht wechseln.
Naja, ey, da können wir. Ich habe extra Leverkusen heute rausgelassen. Natürlich wollen die Leute, dass wir darüber reden, aber das wird aktuell so dermaßen überall totgeschlagen. Vielleicht in 2 Sätzen, Leverkusen. Einfach eure Gedanken, nicht was macht die Mannschaft stark, alles vollkommen Latte. Einfach 2 Gedanken zu Bayer Leverkusen aktuell. Was spielt euch durch den Kopf, wenn ihr an die Mannschaft denkt?
Jakob, fang du mal an.
Macht Spaß, den Fußball anzuschauen. Das ist für mich momentan die formstärkste Mannschaft in der Bundesliga.
Die zerstören alles. Also, wenn du denen zuschaust, das macht einfach Spaß. Also, wenn du Leverkusen-Fan bist, ich würde mir gar keine anderen Spiele mehr anschauen. Es ist ja so krank, was die spielen.
Safe.
Also, ich bin der glücklichste Hofmann-Besitzer, sage ich mal so.
Okay, pass auf, ich hatte mir eigentlich eine andere Einstiegsfrage überlegt. Und zwar wollte ich von euch wissen, ich nenne euch Spieler und es gibt ja quasi den aktuellen Kickbase-Marktwert und dann wollte ich von euch gesagt bekommen, was der reelle, tatsächliche Marktwert ist. Was ist ein Victor Boniface jetzt gerade in eurer Welt für einen Marktwert in Kickbase wert?
Boah, okay, das ist auch geil. Also für mich geht der Richtung, boah, der geht auf jeden Fall locker Richtung
Das
40.
ist doch ein 40-Mio-Spieler, oder?
Ja, hätte ich
Ja.
auch gesagt. 39.
Ungelogen, ich auch. Ich hab aufgeschrieben 39. Wenn ich dem jetzt einen Marktwert geben müsste, wäre der für mich mehr wert als Sebastian Alea mit 36 Millionen.
Boah, das ist doch mal Expertise hier. Alle drei sagen sofort zwischen 39 und 40,
Ja, aber
ey.
das ist halt eine geile Orientierung, weil ich richtig häufig Fragen bekomme von wegen, ey, was denkst du, wird der noch steigen? Was ja eigentlich Latte ist, aber das zeigt ja auch immer so ein bisschen, wie wertvoll der Spieler über eine komplette Saison sein wird. Ich
Ja.
bin mir nicht ganz sicher, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber der fährt auch zum Afrika-Cup, oder? Der ist ja
Ja.
Nigerianer. Da müsste der
Ja.
eigentlich auch den Afrika-Cup spielen. Okay, auch good to know.
Also nun Tabsoba ja auch, also.
Okay, noch ein Spieler und dann machen wir direkt auch weiter. Was ist Nusair Masraoui aktuell für euch wert? Was ist sein reeller Marktwert?
Boah.
Boah, das finde ich schwieriger.
36.
35, hätte ich gesagt.
Das ist halt so, ich traue dem Ganzen einfach irgendwie noch nicht so richtig.
Ja, bis jetzt hat man ja keinen anderen, der da spielen kann.
Ja, aber
Ich
man muss ja
wüsste nicht, dass
trotzdem
noch
mit
einer kommen soll.
einberechnen. Also, die können ja nicht Pavard abgeben und dann keinen mehr holen. Das funktioniert ja nicht.
Nee,
Denn
die holen schon noch
die haben
jemanden,
noch
aber.
Bonassa.
Aber das ist zum Beispiel die Leute, die jetzt gerade. Bonassa. Die Leute, die jetzt gerade rumgehen, so ein Chalobah und so, das ist halt. Dann spielt ein Masraoui ja trotzdem Stamm. Und dann bin ich auch bei euch. Dann ist das ein plus 30 Millionen Spieler. Ich sehe ihn jetzt nicht bei 35, 36. Dafür wird mit Sicherheit auch irgendwann mal Dreierkette gespielt werden und dann spielt Coman die rechte Schiene. Aber ich sehe den auch bei Anfang 30, bei 31 Millionen sehe ich den auch ganz klar. Und das ist echt
Ja,
krass, ne? Wenn
ah
du
gut,
überlegst,
Davis kostet
irgendwie.
32, aber das ist auch
Ja.
noch sehr günstig, ja.
Ja.
36 vielleicht ein bisschen teuer. So wie Davis jetzt ungefähr, ja.
Gehe ich mit. Gehe ich mit. Okay. Ja, Köln, haben wir alle abschließend abgegeben?
Ja.
Jakob
Ja,
auch?
ich habe noch nicht so wirklich was meine Endding gesagt, aber also es ist weder ein Dark Horse noch hoffnungslos. Wie gesagt, unter Baumgart, der macht das schon. Deswegen. Aber auf jeden Fall kein Dark Horse, aber auch jetzt nicht hoffnungslos.
Für
Ich
mich
sehe
ist,
nicht
macht
über
das schon, finde ich,
Bremen.
gut.
Ja, für mich
Ja.
ist hoffnungslos, solange nicht Davy Selke und Linden Meiner konstant auf dem Platz stehen. Bis dahin hoffnungsloser Fall. Okay,
Sehr gut.
wer bisher absolut vogelwild aussieht, ist die Borussia aus Mönchengladbach. Die Fohlen, ich starte mal nicht rein, ihr dürft gerne mal beginnen. Jakob, was hältst du von Borussia Mönchengladbach? Was sind deine Gedanken?
Also das Erste, was mir einfällt, ist, dass Defensiv und Offensiv bei Gladbach einfach nicht stimmt. Also
Das ist
da muss auf jeden
schlecht.
Fall noch, da muss auf jeden Fall noch was passieren. Das waren jetzt wieder nur zwei Spiele, aber aus den ersten zwei Spielen haben die 40 schusskreierende Aktionen gehabt, aber haben selber 80 zugelassen. Also komplett wilde Statistik. Man hat mal vergleicht, Augsburg hat 49 schusskreierende Aktionen und 53 zugelassen, also was ausgeglichen. Und Augsburg hat gegen Gladbach gespielt und gegen Bayern. Leverkusen kann man jetzt sagen, ist gerade vielleicht ein bisschen stärker als Bayern, aber trotzdem sehr ähnlich und 40 zu 80 zu 50 zu 50 ungefähr ist dann schon ein erschreckender Wert. Deswegen braucht man da unbedingt defensive Stabilität und Weigl Neuhaus passt da einfach nicht als Doppel-6 oder Doppel-8. Da brauchen die auf jeden Fall wieder Kone, der dann hoffentlich bald fit ist oder einfach noch ein Sechser, der abräumt. Ich finde es auch ein bisschen schwer, dann Neuhaus oder Weigl zu benchen. Neuhaus ist für mich jetzt auch kein Zehner unbedingt, deswegen, also Dreierkette wollen die ja unbedingt spielen, deswegen könnte ich mir noch vorstellen, dass Weigl vielleicht in die zentrale IV schiebt und da den Spielaufbau dann von da hinten aus macht und davor dann Kone Neuhaus spielen, das würde vielleicht noch gehen, aber ist auf jeden Fall auch schwer, da irgendwie alle unterzubekommen. Aber Neuhaus und Weigl passt auf jeden Fall nicht, wie man sieht, ich weiß nicht, also nach vorne hin ist ganz okay, machen sie auch ihre Tore ab und zu. Ich glaube, gegen schwächere Gegner, wenn die da auch wieder weiter ihre Tore schießen, nicht so wie gegen Leverkusen ausschauen. Aber defensiv muss da auf jeden Fall noch irgendwie was umgestellt werden oder irgendwas geändert werden, weil das kann so nicht weitergehen.
Gehe ich voll und ganz mit. Ich glaube aber nicht, dass passieren wird. Ich gebe dir da zu 100% recht, aber Gary wird an seiner Dreierkette festhalten, ne? Und Mein Gedanke ist, habe ich mir in der Vorbereitung hier ein bisschen überlegt, wie würde ich diese Mannschaft aufstellen? Macht natürlich voll Sinn, wenn das ein Stürmer aus der Kreisliga sagt. Das ist auf jeden Fall bestimmt besser als das, was Gerrit Seoane aufstellt. Aber was haltet ihr von einem 4-3-3? Skelly und Luca Netz, Außenverteidiger, Itakura, Wöber, Innenverteidigung, Weigl auf der alleinigen 6, Neuhaus und Kone Achter, Franck Honorat, Ngumu, Flügel, Chwanchara vorne drin. Bei Plea ist für mich der größte Fremdkörper in dieser ganzen Mannschaft. Ich weiß ganz genau, der wird eh nicht rausgehen, aber der spielt so scheiße bisher, der muss aus dieser Mannschaft raus.
Ja, ja. Klingt zumindest vernünftig, aber ich bin auch kein Trainer von Gladbach.
Ich natürlich schon, ne?
Ey, du bist gefühlter Trainer von Gladbach, sobald du einen Spieler von denen hast.
Ich habe meine Trainerlizenz in der Kelloggs-Packung heute Morgen gefunden. Ich bin qualifiziert für den Job hier. Nein, keine Ahnung. Ich finde es ganz, ganz, ganz schwer. Das ist für mich eine der Mannschaften der Bundesliga, die für mich am schwierigsten zu greifen ist. Weil du hast eben diesen Satz gesagt, ich habe mir auch aufgeschrieben, die Kluft zwischen Abwehr und Offensive ist bei keiner Mannschaft krasser als bei Gladbach. Das heißt jetzt gar nicht, dass die offensiv brillant sind, aber du wirst in der Offensive mit den Spielern, die du hast, auf jeden Fall Chancen kreieren. Auch mit dem Ansatz, den Gladbach fährt, passt und funktioniert das auf jeden Fall. Für mich ist das große Problem, defensiv wird viel zu viel zugelassen und Mittelfeldkreation findet auch kaum statt, weil gefühlt jeder Angriff über Honorat eingeleitet wird und Weigl versucht dann nur auszubessern. Deswegen habe ich halt gedacht, so ein 4-3-3 macht schon Sinn. Oder halt sagt, ja, Skelly, Netz nicht zu weit aufschieben, sondern nur in sinnvollen Situationen. Weigel so ein bisschen als Anker. Kone und Neuhaus, die kreativ aufbauen können. Zwei sehr geile, energische Flügelspieler mit Honorat und Ngumu und dann Chwanchara vorne drin als Abnehmer. Macht für mich schon Sinn, aber ich gehe auch sehr stark davon aus, dass Gary nicht von seiner Dreierkette weggehen wird. Und dann, wenn er halt dabei bleibt, dann weiß ich halt nicht, wie das gefixt werden soll. Dann bin ich voll bei Jakob, dann muss eigentlich ein Neuhaus raus, aber das ist ähnlich wie bei Emre Can, der wird gefühlt nicht rausgenommen. Und dann stehst du da und weißt nicht so richtig, was du damit anfangen sollst.
Ja. Wie war eigentlich deine Reaktion bei dem Chwanchara-Abschluss am Wochenende?
Oh, ich habe immer noch PTSD davon. Ich hab das abends hier geguckt und habe das so relativ entspannt zugeschaut, weil ich habe dir vorher schon gesagt, Leverkusen wird die auffressen. Also ich habe da nicht viel erwartet. Aber dann dachte ich so, oh, es läuft gar nicht geil, da war Chwanchara irgendwie bei minus 15 Punkten schon und dann sehe ich Honorat, der sich da geil durchsetzt, ich sehe den Lauf von Chwanchara und ich so richtig, ja, Spiel! Dann kommt da wirklich ein Pinpoint-Accurate Ball kommt da rein und er muss den nur abdrücken und er rutscht ihm da so ganz komisch über den Spann und ich dachte mir so, Junge, das hätte mein Wochenende um 3 Stufen gehoben, wenn ich einfach einen Honorat-Assist auf Chwanchara-Tor gehabt hätte. Aber ich weiß nicht, das hat mir irgendwie so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass die beiden zumindest offensiv Spaß machen werden, auch in Kickbase. Vor allem Honorat ist halt extrem geil, Chwanchara mit Abstrichen. Aber Honorat, der macht Spaß. Honorat ist extrem geil.
Ja, um noch mal kurz meinen Senf dazu abzugeben. Wie du selbst schon sagst, Honorat finde ich auch mit am interessantesten, auch wenn der bei 18 Millionen auch schon echt teuer ist für die Form von
Gladbach. Chwanchara ist teuer mit 18 Millionen, das ist krank. Das ist sauteuer. Das ist der Kickbase-Guide. Ja, Mann, das ist der Kickbase-Guide-Hype.
Nein, auf jeden Fall sah das teilweise echt gegen Bayern aus, als würden die gegen Drittligisten spielen. Boden also das war echt verrückt. Ich weiß nicht, ob ich hatte eine Szene noch im Kopf, wo ich glaube nach einem Gladbach-Angriff, wo sich die Leverkusener quasi den Ball zuschieben, als würden sie in der Halbzeit gehen und irgendwie kein Gladbacher überhaupt mal Interesse hat, auf den Ball zu gehen. Auch Neuhaus teilweise in Zweikämpfen einfach, weiß nicht, kurz das Bein reingestellt, dann nicht mal mehr hinterhergelaufen. Also das war echt miserabel, also hat mir überhaupt gar nicht zugesagt. Und ja, also klar, es kann auch dieses Gladbach gegen Bayern-Phänomen am nächsten Wochenende wieder geben.
Nein, safe nicht.
Aber ich glaube, das wird böse. Habe ich mir auch so aufgeschrieben. Danach kommt halt Darmstadt und dann hat man halt mal eine Chance.
Ja, aber dann kommt wieder Leipzig. Also die haben echt ein Katastrophen-Anfangsprogramm, ne? Ja.
Aber zumindest dann mal gegen Darmstadt auch ein bisschen mehr vom Spiel haben, weil gegen Bayern wird das, glaube ich, nicht geil. Deswegen, ja, also ich habe auf jeden Fall Tendenz hoffnungslos.
Da muss ich aber einmal einhaken, weil jetzt sagst du, die werden dann mehr vom Spiel haben. Aber ich gebe dir voll recht, gerade die letzten 20, 25 Minuten vom Spiel gegen Leverkusen. Leverkusen hat die ja nicht mal mehr ernst genommen. Die dachten ja, die schießen eh kein Tor. Das war so, ja, die können eh machen, was sie wollen. Die werden hier nicht durchkommen. Und haben den komplett den Ball gelassen. Ich glaube, die letzten 20 Minuten war es 70-30 Ballbesitz für die Borussia. Und die haben nichts damit kreiert bekommen. Gar nichts. Planlos. Keine Ahnung. Leverkusen ist auch eine wahnsinnig gut gestaffelte Mannschaft. Müssen wir nicht drüber reden. die haben ja nicht so diesen Chaos-Faktor, der Gladbach guttun würde als Gegner. Aber also aktuell sehe ich da echt wenig, muss ich ehrlich sein. Das ist schwierig.
Ja. Kurz zu eine Sache noch zu Leverkusen, weil wir es gerade schon wieder angesprochen haben. Man hatte auch richtig den Unterschied gesehen. Also Gladbach hat ja auch richtig umstrukturiert. Die ganzen Leistungsträger sind irgendwie weggegangen und jetzt sind halt so ein Orat, Chanchara, ein Gumu auf den ganz wichtigen Positionen und man sieht halt, wie es läuft. Und Leverkusen hat sich ja auch echt ein paar Neuzugänge geholt und alles funktioniert. Ein Xhaka funktioniert, ein Grimaldo funktioniert, Hofmann funktioniert, Boniface funktioniert. Das ist total krank, was Leverkusen da gemacht hat.
Ja. Habe ich ja nicht im Vorbereitungspodcast hier gecallt.
Ja.
Nein.
Anfang Juli.
Also ich habe ja auch gesagt, es war ja damals Überraschung der Saison.
Ja.
Aber dass das so funktioniert, also gerade, also Grimaldo habe ich so gesehen, alles cool. Hofmann war klar, dass der funktioniert, aber Boniface und Xhaka, also die haben meine Expectations nochmal mindestens verdoppelt. Das ist wirklich komplett Banane, was die spielen. Das ist so krass.
Ja. Reicht jetzt.
Ja, reicht jetzt. Wir wollen den Kurs über Leverkusen machen. Finales Fazit Gladbach. Ganz schwierig.
Ja, vor allem die zwei Sachen, hoffnungslos ist halt komplett hoffnungslos und Dark Horse ist halt genau das Gegenteil. Das ist so, ist auch wieder für mich, aber die sind eher bei hoffnungslos als Köln für mich. Aber eigentlich auch nicht.
Nee, für mich nicht.
Nee, eigentlich sind die auch wieder mittig, aber ich kann nicht bei allen mittig sagen. Aber hoffnungslos sind die auch nicht.
Ja, du kannst Tendenz abgeben.
Ja, wenn Kone dann kommt, dann Tendenz trotzdem Dark Horse, weil Kone nochmal, wenn das Mittelfeld stabiler ist, die machen vorne die Tore auch gegen schlechte Mannschaften, dann kassieren die nicht so viel. Dann gewinnen die auch ein bisschen mehr Spiele, dann sind die ganz okay.
Ich sag auch Mitte, ganz minimale Tendenz Dark Horse, aber wirklich auch nicht, dass ich da groß reingehen würde. Da hat man einfach zu wenig gesehen. Also offensiv kann das auf jeden Fall funktionieren. Defensiv ist das halt bisher, es ist wirklich vogelwild. Ich würde ernsthaft behaupten, dass Heidenheim besser verteidigt als Gladbach. Aber naja.
Bremen oder Gladbach, wer verteidigt besser?
Bremen.
Tobi?
Safe Bremen.
Ja, in den meisten Fällen zumindest.
Ja, also es sind beides keine Paradebeispiele für eine gute Defensive, aber was Gladbach da bisher macht, auch mit den Zustellungen, so wie die Abstimmung zwischen den einzelnen Spielern, das ist echt unter aller Sau. Naja.
Ja, okay. Deswegen für mich auch Tendenz hoffnungslos und ich glaube, dass das auch selbstbewusstseinsmäßig ziemlich kritisch wird, wenn man jetzt gegen Bayern nochmal auf die Fresse bekommt, dann vielleicht gegen Darmstadt kein perfektes Spiel hat und dann nochmal gegen Leipzig ran darf. Ja. Ich glaube, dann könnte man auch die ganze Mannschaft so ein bisschen gebrochen haben.
Ja. Naja, lassen wir mal so stehen. Wir gehen noch zu einer Mannschaft rüber, die ich unfassbar interessant finde und ich weiß, dass Paul es genauso sieht.
Ja.
Der FC Augsburg sieht jetzt auf dem Papier gar nicht so krass aus. Man verliert mit 1-3 in München und man spielt 4-4 gegen Gladbach. Aber diese Mannschaft hat Ansätze gezeigt, die teilweise, ich will es nicht übertreiben, und teilweise echt richtig gut waren. Ja. Und das liegt einfach daran, dass Augsburg aus dem Nichts plötzlich das, was jetzt 3 Jahre versprochen wurde, auch mit Enrico Maaßen, wir wollen mehr Ballbesitz haben, wir wollen mehr vom Spiel haben, wir wollen weniger proaktiv handeln, mehr aktiv handeln, dass sie das einfach von null auf nichts vom DFB-Pokal, der Katastrophe war, innerhalb von 3 Wochen komplett in diese Mannschaft induziert haben und diese Mannschaft jetzt einfach Bock hat, Fußball zu spielen. Und die Ansätze, die man bisher gesehen hat, die machen einfach Laune. Und das heißt nicht, dass Augsburg jetzt Top 5 Kickbase-Mannschaft wird, aber das ist ohne Spaß eine Mannschaft, wo sich die Kickbase-Relevanz komplett geschiftet hat von, okay, ich kann mir von dieser Mannschaft nur Defensivspieler reinstellen, darauf hoffen, dass sie im Augsburg-Stil sich zu einem ekligen 1-0 Heimsieg mauern, zu, ey, der offensive Teil kann richtig Spaß machen. Und ich glaube, Augsburg, deswegen habe ich die Kategorien auch so genannt, ist für mich aktuell die Definition Dark Horse. Wenn die so weitermachen, kann das und man muss überlegen, da fehlt ein Patrick Pfeiffer noch, da fehlt ein Udokai noch, nicht ein Udokai, ein Joveleo noch. Die haben immer noch die Intention, Rechtsverteidiger zu verpflichten. Das ist ohne Spaß eine Mannschaft, die richtig, richtig Laune machen kann.
Ja. Ja, Jakob, mach du mal.
Ja, habe ich auch ähnlich. Ich habe es ja auch schon bei Gladbach erwähnt. Allein schon, wenn man sieht, was die für Schusskreierende Aktionen, meine ich. Ja, perfekt. Also kann man auch so nennen, ja. 50-50, ziemlich ausgeglichen. Also ähnlich wie bei Gladbach, nur noch defensiv stabil sind, aber eben auch im Vergleich zum Vorjahr jetzt auch mit Drang nach vorne und vorne auch was zustande bringen. Das ist schon ganz cool, vor allem wenn man bedenkt, dass die mit Bochum oder sogar die günstigsten waren in der Kickbase-Vorbereitung. Bochum-Spieler sind auch gut gestiegen, ein paar, und die waren trotzdem alle noch, also bei Augsburg so ein Meier oder ein Dorsch waren sehr lang bei 4 Millionen nur. Sieht man auf jeden Fall auch, dass da was drin ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch mit Rechtsverteidiger Engels hat das auch sehr gut gemacht. Also die müssten da nicht mal unbedingt einen holen, wenn Engels da weiter rechts spielt, der Spielaufbau dann auch ein bisschen nach rechts verlagert wird. In der Mitte haben die eh genug Spieler mit Rex Bitschei im Dorsch und Meier vielleicht dann auch noch, der das dann auch spielen könnte, falls jemand ausfällt. Deswegen könnte man das sogar auch so lassen. Also für mich auch eine coole Mannschaft. Man kann mittlerweile die Spiele auch gut von denen anschauen und nicht irgendwie, weiß nicht, sich darauf freuen, wenn Augsburg ein Einzelspiel hat und hoffen, dass es schnell vorbei ist oder es erst gar nicht anschalten. Also wenn ich keinen Kickbase-Spieler hätte, dann würde ich es auch nicht anschauen, aber mit einem Kickbase-Spieler macht es bestimmt Spaß mittlerweile. Aber wie gesagt, wie bei allen Mannschaften, auch erst 2 Spiele gewesen, deswegen jetzt nicht overhypen, aber besser als ihr jetziger Marktwert sind sie, glaube ich, auf jeden Fall.
Ja, also für mich auch auf jeden Fall krasser Glow-Up. Also das fing schon in der Saison damit an, dass die vernünftige Trikots rausgehauen haben und nicht so ein Schrott wie die letzten Saisons immer. Ich habe die, glaube ich, sogar die zweithöchste Klasse da bei euch eingerankt, bei eurem Trikot-Ranking.
Da gehe ich nicht mit.
Ja, das ist mir egal. Aber trotzdem, ich habe mir auch aufgeschrieben, wenn Augsburg geil Fußball spielt, dann nehme ich alles zurück, was ich die letzten Jahre gesagt habe und schaue mir gerne Spiele von denen an und es freut mich, denen einfach zuzuschauen, besonders auch einem Sven Michel oder so, wo ich auch in der Vorbereitung schon gesagt habe, dass der eigentlich perfekt in das System reinpasst und er passt auch wirklich perfekt rein. Gibt halt echt viele, die auch super interessant sind, wie Jakob schon gesagt hat, von Marktwert, die man aus sich auch super gut bei Kickbase gegen die richtigen Gegner reinstellen kann. Hust, hust, nächstes Wochenende gegen Bochum. deswegen, ja, also Augsburg macht gerade sehr Spaß und definitiv Dark Horse, da liegst du richtig, Tobi.
Ja, also nur statistisch, um das so ein bisschen zu backuppen, noch im Vergleich zur letzten Saison. Ich meine, ja, das sind jetzt erst 2 Spieler, man hat auch unter anderem gegen Bayern gespielt. 2 kreierte Großchancen pro Spiel im Vergleich zu 1,4 letztes Jahr. Total Shots per Game 15 im Vergleich zu 10 und man hat gegen Bayern gespielt, ich möchte es nochmal betonen. Das ist einfach alles, also wenn man sich das so anschaut, das geht einfach alles viel mehr in die offensivere Richtung und die Mannschaft hat ja auch das Potenzial. Ich meine, die haben ja seit Jahren einen guten Kader und die können so einen Fußball spielen. Ich glaube, das kann echt geil werden für die nächsten Wochen. Deswegen gehe ich da voll mit.
Ja, der Sinneswandel freut mich auf jeden Fall für Augsburg.
Ja, es ist einfach, dann hast du, man hat direkt viel mehr Sympathien gegenüber dieser Mannschaft. Das war jetzt die letzten 2-3 Jahre. Man hat jedes Spiel gesagt, ey, bitte steigt einfach ab. Ich kann mir das nicht mehr geben. Aber wenn die Bock auf sowas haben, hey, da bin ich der Letzte, der in Augsburg irgendwie runterhaben will. Für mich ging das auch nie gegen den Verein, sondern immer nur gegen den Spielstil. Und ich glaube, es ist auch für die Fans wesentlich attraktiver, wenn die so einen Fußball spielen, wie sie jetzt gerade spielen.
Dann gehe ich auch mal mit Elvis Rexbitscher einen trinken.
Das machen wir eher weniger. Sehr schön. Gut, damit haben wir soweit fast alles durch. Wir kommen natürlich noch zu unserer abschließenden Preview-Show. Und ich würde sagen, wir starten mit unseren Kategorien. Beziehungsweise, ich muss zuerst Discord öffnen, weil wir wollen ja auch einen anständigen Sound hier haben, nicht? Wir haben eben schon gesagt, nicht? Ey, ohne Spaß, die Championship dieses Wochenende. Ich war noch nie in meinem Leben so confident, dass ich 2000 Punkte an einem Wochenende mache.
Ja. Immer die Einleitung.
Juhu! Geil, oder? Ja. Also ich hab irgendwie richtig Bock. Naja, gut, wir starten rein, wie immer, mit Pauls Heimacht. Pauls Heimacht.
Ist ja schon vorbei.
Jetzt kannst du starten. Ist kacke, wenn ich es nicht höre.
Ja, Pauls Heimacht. Nochmal, um das aufzugreifen. Also ich suche mir natürlich Mannschaft. Also ich kann mir natürlich auch als Heimacht jetzt Dortmund gegen Heidenheim raussuchen, wo man, weiß ich nicht, allein schon an den Quoten sieht, dass das doch relativ stark in die Dortmunder Richtung geht. Aber ich suche halt eher so Spiele raus, wo die Heimmannschaft vielleicht tendenziell ausgeglichen bzw. vielleicht sogar unterlegen ist. Und das ist auch in dieser Woche der Fall. Und zwar habe ich mich um das Sonntagabendspiel gekümmert zwischen Union Berlin und Leipzig. Natürlich auch, weil Union einfach gerade komplett krass ist. Also finde ich nach Bayer Leverkusen auch echt extrem stark, wie die gespielt haben, in Unterzahl gegen Darmstadt mal eben noch 4-1 zu gewinnen. Das war schon mal eine echt krasse Ansage und die gefallen mir einfach von der Durchschlagskraft extrem. Die haben auch ihren Spielstil nochmal ein bisschen angepasst, so viel Qualität dazu gewonnen, besonders auf den Außenpositionen, die ja letzte Woche auch sehr gut performt haben mit Gosens und Juranovic. Dass die mir echt so gut gefallen mit noch eine Behrens in Topform vorne drin. Alle Neuzugänge funktionieren irgendwie. Ja, am Ende ist RB auch stark, aber der Heimvorteil wird am Ende dann für Union den Ausschlag geben und Union wird Sonntagabend gegen Leipzig gewinnen.
Uff. Uff, uff, uff. Pauls Heim macht einfach Dauerkarte Union.
Ja, safe. Willst du auch das spielen, ja.
Ja, aber wenn Union daheim spielt, ist das halt einfach unfair. Also kann man nichts gegen machen. Das ist halt einfach wahnsinnig unfair. Nee, safe gehe ich. Also ich gehe nicht mit. Ich habe selber noch die Preview noch nicht aufgenommen. Ich weiß noch nicht, was ich tippen werde. Aber hey, also wenn Union daheim spielt, ist es eigentlich vollkommen Latte, wer da hinkommt. Da ist immer ein Heimsieg drin. Deswegen kann man da, glaube ich, nicht allzu viel gegen sagen. Dann würde ich sagen, gehen wir Reiter in Jakobs Festung.
Jakobs Festung!
Wen hast du, Jakob? Hau mal einen raus.
Ich habe mir erst, also bei mir ist natürlich auch das Ziel, eine Mannschaft zu nehmen, die nicht obvious ist wie Bayern, Dortmund, solche Mannschaften. Ich habe mir auch erst überlegt, ob ich mit Dortmund gehe, weil die so schlecht gespielt haben oder wieder so schlechte Erwartungen überhaupt nicht erfüllt haben. Wahrscheinlich schlechte Erwartungen, perfekt. Also die Erwartungen nicht erfüllt haben in den ersten zwei Spielen und die jetzt gegen Heidenheim fast schon verpflichtet dazu sind, die abzuschießen und zu Null zu spielen, dass auch die Verteidiger gut punkten. Aber ich will mal der Kategorie treu bleiben, deswegen habe ich den FC Augsburg genommen. Burg auch wieder sehr gut zur Festung.
Ich wollte schon sagen.
Nee, aber also Augsburg zu Hause ist auch immer sehr, sehr eklig, haben wir jetzt auch schon viel drüber geredet. Bochum auswärts sehr schlecht gewesen gegen Stuttgart. Zu Hause dann oft auch immer sehr gut gewesen, also auch gegen Dortmund gut gespielt, aber das war letztes Jahr auch schon so. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt ein Schalter umgelegt wurde und Bochum allgemein immer gut spielt, sondern die sind tendenziell zu Hause deutlich besser als auswärts. Deswegen gehe ich davon aus, dass Augsburg viel Ballbesitz hat, die Verteidiger gut im Spielaufbau, ein paar Pässe spielen, gute Rohpunkten und dann auch schließlich zu Null spielen. Also für mich ist die Festung am Wochenende die gute Burg aus Augs.
Geil, das wird jetzt dauerhaft geparkt. Die Frankfurt, Augsburg und Freiburg. Nice.
Frankfurt, Alter.
Gehen wir jetzt in die Kategorie Tobis Hot Zone.
Tobis Hot Zone.
Yes, Sir! Und ich wollte natürlich auch dem Motto der Episode treu bleiben und habe mich auch dafür entschieden, dass die Mannschaft, die wir heute rausgehoben haben, der FC Augsburg, bei mir in der Hotzone mit drinne sein muss. Und ich entscheide mich hier für die Augsburger Defensive. Und das liegt einfach daran, nicht wie es sonst ist, dass ich denke, dass sie zu Null spielen, sondern einfach, dass ich glaube, Heimspiel, gutes Potenzial auf Rohpunkte und Bochum auswärts ist immer absolute Ultrakatastrophe. Also das ist wirklich immer der totale Reinfall. Dementsprechend glaube ich, dass der FC Augsburg natürlich, wie du auch schon gesagt hast, gutes Potenzial für zu Null hat, aber vor allem sehr, sehr geile Rohpunkte sammeln wird. Und das ist auch das, was ich dieses Wochenende erwarte. Sehr, sehr viele Punkte verteilt über halt unfassbar günstige Spieler, Bauern, Udo, Kai, Pedersen, alle wahnsinnig cheap. Und ich glaube, dass die in dem Wochenende hier sehr, sehr, sehr interessant sein können. Deswegen ist die Augsburger Defensive meine Hot Zone der Woche.
Sehr geil. Der Augsburg-Hype.
Das wird das neue Stuttgart. Die machen jetzt immer geil und dann verlieren die jetzt 3-0 gegen Bochum am Wochenende. Das wäre der absolute Klassiker.
Augsburg ist das neue Bayern, Junge.
Augsburg liegt auch in Bayern, deswegen Sympathien.
Ja, die Macht aus Bayern. Wird bald abgelöst hier.
Ja.
Ja, genau wie Bochum. Okay, kommen wir noch zu unseren Top 3 Matchups. Und ich glaube, die werden dieses Wochenende wieder relativ unspektakulär werden. Ich habe auf Platz 3 den FC Bayern. Denke, dass, wie gesagt, Gladbach gibt aktuell sehr wenig her, um hier irgendetwas denken zu lassen. Es ist immer schwierig, Bayern gegen Gladbach in Gladbach aufzustellen, aber
Samstagabend.
Ich glaube einfach überhaupt nicht an solche Flüche oder so, oder dass halt Bayern da konstant verliert. Ich sehe bei Gladbach aktuell ganz, ganz wenig, dass nur irgendeine Art und Weise dazu hinweisen könnte, dass Bayern da auch nur annähernd irgendwie straucheln könnte. No chance, Bayern gewinnt das super souverän. Klapper geht komplett unter die Räder, deswegen Bayern auf der 3.
Ja, kann ich mich anschließen. Brauche ich nichts hinzufügen. Wir haben schon viel über Gladbach gesprochen. Deswegen, ja, ist auch mein Top-3-Matchup.
Nice. Also ich hoffe es natürlich, dass es nicht zutrifft, aber ich sehe Gladbach gegen Bayern schon ein bisschen nicht so eindeutig.
Jetzt geht's wieder los.
Ja. Jakob muss immer vorjinxen, weißt du? Der muss immer negativ jinxen.
Gladbach war letzte Saison echt deutlich schlechter als jetzt und die haben trotzdem gegen Bayern gewonnen. Ja, finde ich schon. Deswegen mein Platz 3 natürlich der Augsburg Hype Train gegen
Geil. Ich habe auch drüber nachgedacht.
Also, ja. Ich konnte nicht machen. Hotzone hat's gereicht, aber Top 3 Match, also ist schon vogelwild, Alter.
Wäre aber safe meine Top 4.
Geil, stark. Nee, also, ich sehe bei Gladbach riesiges Downgrade zum letzten Jahr. Einfach defensive Struktur ist einfach nicht non-existent so. Und was Gladbach letztes Jahr immer hatte, war Hofmann und Thüram. Und so geil ich Onora und Schwanchara auch finde, die sind noch bei weitem noch kein Hofmann und Thüram, deswegen glaube ich schon, dass Bayern das halt gut gewinnen wird. Okay, 2 ist Dortmund. Easy. Haben wir alle.
Ja, haben wir alle.
Haben wir alle.
Und die 1 ist die Mannschaft mit dem Brecher. Natürlich Leverkusen auf der 1. Das ist.
Haben wir alle.
Ich glaube, Leverkusen ist aktuell so, müssen wir nicht drüber reden, dass es die Mannschaft ist, die komplett on fire ist in der Bundesliga. Die werden komplett über Darmstadt rüberrollen. Wobei, Darmstadt hat die größten Probleme tatsächlich immer nach Runen Bällen gehabt. Und die sind in der Defensivabsicherung gar nicht so verkehrt. Aber, also die werden auf gar keinen Fall ein Tor machen. Das reicht schon für zu Null. Und Dortmund ist immer für ein Tor gut, dass sie einen kassieren. Allein das reicht mir schon, dass ich Leverkusen auf der 1 sehe. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass die hier 5-6-0 gewinnen. Aber die werden das zu nahezu 100% mit zu Null Bonus gewinnen. Deswegen, ja, Leverkusen für mich auch safe die 1.
Ich sag ganz ehrlich, ich glaube, die vernichten die. Also, wenn ich das gegen Gladbach gesehen habe. Und Darmstadt hat sich ja fast noch dämlicher angestellt gegen Union. Da, ich glaube, 3 von 4 Toren war auch noch Standard-Gegentore. Also, die werden komplett unter die Räder geraten, ist mein Guess für das Wochenende. Deswegen ganz klar auf Platz 1.
Ist zwar dumm, das jetzt zu sagen, nachdem Jonathan Tah in 2 Spielen in Folge einen Eckball eingeköpft hat, aber ich finde Leverkusen gar nicht so standardstark. Deswegen sehe ich da aus dem Spiel heraus wird Darmstadt es halt brutal verdichten. Und das wird für mich so ein richtiger Härtetest für Leverkusen, weil die konnten jetzt 2-mal Konter spielen. Gegen Darmstadt werden sie das Spiel machen müssen. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das gegen tiefstehende Gegner machen. Denn man hat in der Vorbereitung bereits gegen Paderborn gespielt und da auch mit der Vollbesetzung gespielt. Bar Boniface, der natürlich nochmal ein riesiges Asset ist. Und da hat man sich auch unfassbar schwer getan. Ich glaube, am Ende sogar 0-0 gespielt. Na, ich bin gespannt. Trotzdem müssen wir drüber reden. Leverkusen ist die beste Mannschaft an dem Wochenende.
Ja.
Yes, geil. Sir.
Dann bin ich sehr auf eure Championships gespannt. Oh, hab ich Bock. Ich liebe die Championship einfach so sehr, Mann. Das ist einfach so geil.
Wenn es auf einmal klappen würde, was man aufstellt.
Ja.
Ja, und diese Saison ist auch ein bisschen geiler mit dem Stürmer aufstellen, finde ich. Deswegen habe ich wieder eine Formation mit 3 Stürmern und bin beim 3-4-3. Aber welche Formation habt ihr denn ausgewählt?
Ich habe auch 3-4-3.
Ohoho, da kriege ich ja hier einen, ey. Alle 3-4-3, es ist wunderschön, geil.
Alle 3-3-4-3.
Yes, sir, Alter, ich habe auch 3-4-3. Geil.
Von 1 bis 10, wie wild findet ihr eure Ausstellung? Also, oder findet ihr, da sind viele Calls drin, die wir oder die anderen jetzt nicht haben werden?
Nee. Ich habe 3 Spieler, okay, die ihr garantiert nicht habt, den Rest könntet ihr alle haben.
Schwanchada, Ngumu
und Honorar nicht zu vergessen.
Adeyemi. Ja, stimmt, ja. Warum Ngumu? Ich meine Honorar, ja, stimmt. Sorry. Ja.
Die Frage ist, bei den 3 Matchups kann man gefühlt jeden Torwart sich reinstellen, die wir eben durchgequatscht haben, finde ich. Mhm. Für welchen habt ihr euch denn entschieden?
Den guten Kevin. Ich geh mit Müller.
Das freut mich natürlich.
Ja, ich weiß.
Ich hab den Schuh im Tor.
Ich hab den guten Torwart aus Bremen im Tor, den Pavlenka.
Oh, geil.
Damn.
Ey, der war so krass gegen Freiburg, muss ich auch nochmal Shoutout. Ultra gut. Pavlenka richtig in Topform, also gefällt mir sehr gut, was der macht.
Ich hab Müller genommen, weil ich aktuell die Diskrepanz zwischen, wie soll ich sagen, an Summe an Abschlüssen und Abschlussqualität beim BVB unfassbar unadäquat sehe oder inadäquat sehe, deswegen, ich glaube, der wird da viel auf die Hütte bekommen und sehr, sehr viel zu halten haben.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass Leverkusen zwischendurch mal aufs Tor schießen wird. Dann,
ab und zu.
Ja, deswegen darf Schuhen da mal seine Hände zwischenhalten.
Sehr cool. Ja, dann
Jakob,
deine Kategorie.
Ja, Dreierkette. Mein erster Spieler ist Cesiger von Wolfsburg. Mit 9 Millionen finde ich ihn immer noch recht günstig. Hat jetzt zweimal 140 und 130 Punkte gemacht, auch einmal ohne zu Null Bonus. Auch wenn sie jetzt auswärts gegen Hoffenheim spielen, kann ich mir vorstellen, dass sie das gewinnen. Momentan eben sehr stabil sind, deswegen habe ich den genommen. Dann habe ich noch Cousinou für knappe 12 Millionen. Allein schon wegen der Standardschwäche von Darmstadt, vielleicht macht er ein Tor. Und wenn nicht, dann wird er auch so gut Rohpunkte sammeln und zu Null noch vielleicht mit einfahren. Und dann noch Masraoui für 20 Millionen. Ja. Auch jemanden, den ich mir noch reinstellen musste, weil er aktuell sehr preiswert ist.
Ich bin mir sicher, dass wir alle Cousinou und Masraoui haben. Habe ich natürlich auch beide. Und ich habe noch einen mit drin, den ich letztes Wochenende sehr, sehr geil fand. Kostet nur 1,7 Millionen und hat ein ganz passables Matchup gegen Bremen. Ich gehe mit Philipp Mwene. 1,7 Millionen füllt meine Dreierkette auf und habe ich noch viel mehr Geld in der Offensive übrig.
Ja, ich habe in der Offensive ein bisschen gespart. Also ich habe auch Cousinou und Masraoui, brauche ich jetzt auch kein Geheimnis draus machen. Und ja, meine Farben sind genauso wie die von Jakob, denn ich habe auch noch einen Wolfsburger hinten drin, und zwar Joachim Mehle, weil der auch geil performt hat, die ersten beiden Spieltage.
Habe ich im Challenge-Video mit Max in beiden Challenges aufgestellt. Sehr geiler Spieler.
Ja, du weißt auch, was gut ist.
Ich kann ihn nicht aufstellen.
Oh ja. Nee, Alter. Ich saß schon wieder, Mann.
Wie viele von deinen Spielern hast du, Tobi?
Was, wie viele von?
Von deinen eigenen Spielern hast du?
Ich glaube, nur einen einzigen.
Ich habe gar keinen.
Ich habe auch keinen.
Aber ja, dann habt ihr Scheiße gebaut.
Ja, dann punkten wir Scheiße dieses Wochenende.
Nee, ich habe zwei von meinen eigenen.
Sehr gut.
Ja.
Ja, dann mache ich mal weiter mit meinem Mittelfeld.
Hau raus.
Und da habe ich auf jeden Fall, ja, doch mit das meiste Geld auf jeden Fall. Als erstes Serge Gnabry. Ja, mein zweiter und auch letzter Bayern-Spieler gegen Gladbach. Ich traue dem Braten gegen Gladbach auch irgendwie nicht so ganz, weil die irgendwie was Wildes machen können. Deswegen gehe ich nicht mit drei Spielern rein, aber zwei auf jeden Fall. Und Gnabry scheint festgespielt zu sein. Den kann man auf jeden Fall mit reinnehmen. Dann auch einen der besten Performer der ersten zwei Spieltage mit Granit Xhaka. Daneben noch Julian Brandt. Ich glaube, ist auch No-Brainer. Kann gut sein, dass ihr den auch habt. Und daneben habe ich Niklas Dorsch, weil ich auf Augsburg gegen Bochum gehe.
Geil. Ja, ich mache gern weiter. Ich habe auch Granit Xhaka, der muss für mich rein. Es gab zwei Spieler, vier Spieler, die ich unbedingt drin haben musste. Es waren Nusayi Masraoui, das ist einer meiner Stürmer, den ihr auch haben werdet. Und im Mittelfeld waren es Granit Xhaka und Julian Brandt. Ich brauche die einfach, die zwei. Ich brauche die. Deswegen Granit Xhaka, Julian Brandt. Ich habe noch Leon Goretzka genommen für 25 Millionen. Habe ich auch meine Bayern-Aktie doppelt gecovert. Sehr geil. Und mein letzter Spieler auch noch mal ein bisschen zum Sparen ist der gute Scheiße. Schalai für 11 Millionen.
Schalai.
Das Schalat.
Ich habe auch Brandt. Ich hatte erst, also Xhaka hatte ich auch Lust, aber ich würde es noch mal Kickbase technisch. Mit mehr Punkten.
Oh, ich hab gedacht,
was du machst geht, Freunde.
Ja, habe ich auch schon überlegt, aber Würz ist nochmal, allein die Pässe des Todes, die er immer spielt, ist sehr geil. Dann Leon Goretzka habe ich auch, wie Tobi, und dann noch den guten Augsburger Arne Meyer.
Boah, geil.
Ich fand die Augsburger hier drin.
Let's go, Jakob, das war noch nicht mein letzter Augsburger.
Nein, geil.
Was? Wir haben den gleichen Sturm, Paul.
Oh, möglich.
Ihr habt ja wieder übelst ähnlich
gebaut. Obwohl, geht gar nicht vom Geld her, nee, geht nicht.
Ja, ich lege natürlich im Sturm los und wenn ihr aufgepasst habt, habe ich noch eine Menge Geld übrig und ich hatte so Bock, in den Sturm reinzubuttern an dem Wochenende. Mein erster ist natürlich der beste Spieler in der App, Victor Boniface, mit 27 Millionen, No-Brainer. Dann habe ich ebenfalls Sebastian Alea und ich glaube, dass er an dem Wochenende endlich zünden wird. Und dann mein zweiten Spieler, den ich selber im Team habe, Karim Adeyemi, 32 Millionen.
Ah, jawohl.
Yes, sir, oh, Alter. Man. Yes, sir. Also Adeyemi, Alea, Boniface, das ist mal ein sicker Sturm, Mann. Hilfe.
Ach so, hast du Michel im Sturm, Paul?
Ich habe Michel im Sturm, ja.
Okay, Nee, dann sag du mal.
Ja, ich hab Sven Michel als meinen rechten Stürmer. Zentral spielt auch bei mir Victor Boniface. Und ich habe den kongenialen Partner von Adeyemi, und zwar Daniel Malen.
Sieht bei mir ähnlich aus, nur dass ich rechts Demirovic habe. In der Mitte den Brecher mit dem Boniface. Grüße geht aus und 50 plus 2. Die hören das natürlich. Und links auch Daniel Malen.
Boah, geil, Alter, Jakob. Geile Challenge.
Kann ich jetzt schon sagen, dass ich mindestens 50% aller Stimmen auf Insta bekomme, da ich das beste Team habe.
Ich glaube, mittlerweile kriegt man nicht automatisch alle Stimmen, weil man Alea aufstellt. Mittlerweile merken die Leute, dass irgendwie Alea nicht ganz so gut performt. Deswegen.
Ja, der macht ja morgen, übermorgen einen Hattrick.
Ja, aber, ja.
Ich hatte auch die wenigsten Stimmen bekommen und habe den besten Spieltag.
Ich hab ja nicht gesagt, dass ich die meisten Punkte mache. Ich habe nur gesagt, dass ich die meisten Stimmen bekomme.
Ja, das ist der Kickbase-Guide-Bonus.
Ja. Ja, geil. Sieht doch nice aus. Ich find's, ich habe richtig Bock, Alter. Ich habe auf das Wochenende habe ich richtig Bock. Allein wegen der Championship. So extrem scheppern. Eigene ja. Liga, eher weniger.
Ja, deswegen habe ich mich gefragt, warum du Bock hast, weil Matchups sind irgendwie ein bisschen eklig für die eigene Liga.
Ja, aber das ist ja am Anfang immer so. Also wann hat man sein Team zusammen, wo die Matchups, wo man nach Matchups geil aufstellen kann? Das kommt ja. Dauert ja nur absolute Ewigkeiten.
In der Kickbase Guide Champions League kann man ja leider keine Championship aufstellen.
Weil euer Statement dazu, dass ich Xavi Simmons in beiden Challenges mit Max aufgestellt habe.
Jetzt für dieses Wochenende?
Ja.
Ja, Bullshit.
Ja. Hast du auch einen Gladbacher?
Was habe ich?
Ein Gladbacher?
Nee, safe nicht.
Musstest du ja einen von jedem Verein aufstellen? Oder durftet ihr nur einen pro Verein?
Nee, ich muss ja quasi was aufstellen, was er am Ende nicht pickt. Also was er am Ende nicht aufschreibt, dass ich es hingestellt habe.
Ja, okay, dann ist es ein toller Pick, aber dann hättest du auch, weiß ich nicht, Dion Bellio ausschreiben können.
Ohne Roar hättest du schon aufstellen können. Der hat auch gegen Leverkusen 100 Punkte gemacht.
Gegen Bayern ist für mich nochmal ein ganz anderes Level.
Er macht safe einen Scorer.
Das wäre schön.
Simmons macht keine 20 Punkte.
Nee, er macht Minuspunkte, minus 5.
Sehen wir dann am Sonntag. Sehr schön, das war's mit Fantasy Podcast Episode Nummer 12. Hat wie immer Spaß gemacht und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Hau da rein. Die anderen zwei dürfen natürlich am Ende reden, nicht?
Ja, ich bin Corona erkrankt. Ich komme jetzt spontan nicht auf irgendwas Kluges. Deswegen kann ich direkt weiter an Jakob und an Instagram-Minister weitergeben.
Ja, ich auch nicht. Schönes Wochenende. Sehen wir uns nächste Woche. Ciao, ciao.
Boah, ich war ja nicht so schnell mit der Aufnahme. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Wenn euch das Ganze Spaß gemacht hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Macht hier mal die 5 Sterne auf Spotify voll. Und folgt uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram fanschuss.pod. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.